BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich. Auch heute haben wir wieder wunderbarstes Spätsommerwetter. Da gehen wir doch zusammen ans Wasser, oder? Und zwar mit unserer Kräuterexpertin, der Astrid Süßmuth. Astrid, wie ist denn das bei dir? Manche schauen ja das Wasser gern von außen an. Andere müssen unbedingt hinein. Zu welchen gehörst du?
Ja, so ein bisschen Neidrapsen mag ich schon. Vorsichtig und so wie ein Pinguin, weißt du schon, weil es ja immer alles sehr, sehr kalt ist. Vor allem, wenn es dann an den Bauch schwappt, dann gehe ich manchmal wieder zurück. Ach, eigentlich schon. Ganz oft, weil es mir dann zu kalt ist.
Sogar im Hochsommer?
Ja.
Ja gut, der Bergsee ist kalt. Du bist ja viel in den Berg umeinander. Du bist jetzt nicht im flachen Gewässer, sondern eher oben.
Ich gehöre tatsächlich zur Spezies der Warmduscher und Warmbader.
Ja, jedem das seine. Ich gehe gerne rein. Also ich freue mich, dass wir mit dir zusammen ans Wasser gehen. Das ist genau mein Thema. Man sagt ja immer, könnte man so sagen, dass auch das Sternzeichen eine Rolle spielt. Und ich bin halt der Krebsel, weißt schon. Und die Krebsel drängen immer ins Wasser.
Ja, ich befürchte, du gehörst sogar zur Spezies der ganz harten Winterbader.
Na, das mache ich nicht. Aber was nicht ist, kann noch werden. Habe die Ehre heute mit Astrid Süßmuth mal wieder. Schön, dass du bei uns bist. Wir gehen zusammen ans Wasser. Was ist denn überhaupt Wasser?
Ja, wenn wir jetzt einmal naturwissenschaftlich anfangen, dann kann man sagen, das ist einfach eine chemische Verbindung, H2O, ja, ein Sauerstoff, zwei Wasserstoffe. Und es ist das einzige Element auf der Erde, das in allen drei Aggregatzuständen kommt, also fest als Eis, flüssig als Wasser und als Wasserdampf in luftiger Form, in gasförmiger Form. Die Erde ist ja der blaue Planet, voller Wasser, und das Wasser hat natürlich die Erde auch geprägt als geologische Prozesse auf der einen Seite, aber natürlich auch als Regen, als Lebensspender, als Grundlage alles Lebens, weil das Leben kommt aus dem Wasser. Das erste Leben war im Wasser. Irgendwelche Kleinstwesen überhaupt, die im Wasser sich bilden konnten und dann irgendwann ans Land gravitiert sind.
Das ist aus den Flossen so Stumperl entwickelt und so ist es langsam gegangen. Und wir bestehen ja natürlich aus Wasser.
Wir bestehen natürlich auch aus über 80% aus Wasser. Ne? Und ich finde es so spannend, dass das Leben tatsächlich aus dem Wasser eigentlich kommt, weil das haben die Menschen vor 100 Jahren, vor 200 Jahren, vor 500 Jahren, vor 5000 Jahren ja eigentlich wissenschaftlich gar nicht wissen können. Das konnte man ja gar nicht nachweisen. Aber trotzdem ist es eine ganz alte, uralte, schon antike Überlieferung, dass das Leben aus dem Wasser kommt, dass die Quellen Lebensspender sind, dass die Kinder aus dem Wasser, aus den Quellen kommen. Deswegen ist auch der Storch unter anderem so ein wichtiger Kindlesbringer, weil das ist ja der Vogel, der im Sumpf drin steht und geht. Und dann kommt natürlich der Storchenschnabel erschwerend dazu. Der Storchenschnabel ist eine Heilpflanze, der stinkende Storchenschnabel, den die Frauen früher verwendet haben, um die Kinder austragen zu können. Das ist eine antivirale Pflanze gegen Herpesviren. Und wenn sie eine Kur damit gemacht haben, mit diesem Storchenschnabel von dem Tier, das ja da an den Quellen ist, dann haben sie die Kinder bekommen. Also bringt der Storch die Schnäbel. Und diese Waldquellen, da gibt es zum Beispiel den Frau-Holle-Teich in Hessen. Die Frau Holle ist ja die Hel, die Göttin der Unterwelt, des Teufels Großmutter, die halt über die Seelen wacht, die noch nicht wieder da sind. Also eine gute Frau, eine gute Erdengöttin eigentlich im vorchristlichen Sinne. Und aus diesem Holleteich, Frau Holleteich, konnte man die Kinder holen. Das ist ja auch in dem Märchen dargestellt, wie der Brunnen.
Ja, genau.
Wie im Goldmarie, Pechmarie. Die Goldmarie, Pechmarie. Und der Brunnen entspricht dem Geburtsvorgang. Und im Märchen ist ja auch das Brot im Backofen, das raus muss, und die Äpfel, die reif sind. Also es sind einige Anspielungen auf die Geburt. Und wie gesagt, dieser große Frau Holleteich war weites Zentrum, wo die Kinder kamen. Und das gibt es aber auch bei uns in Oberbayern. Eine Quelle, die tatsächlich danach benannt ist. Und zwar ist es der Kindlesbrunnen am Lustsee. Das ist der nördlichste der Osterseen bei Starnberg, also südlich von München. Und diese Osterseen sind ja ganz besonders schöne Seen eigentlich. Das ist eine Eislandschaft oder Moränenzerfallsgegend. Also da waren nach der Würmeiszeit viele Toteislöcher, wo eben Gletscherbrocken übergeblieben sind und erst später weggeschmolzen sind. Und diese Löcher haben sich mit Grundwasser gefüllt. Die sind teilweise miteinander verbunden. Außenrum sehr viel Sumpf, sehr viel Morast. Und dazu gehört als nördlichster eben der Lustsee. Und dieser Lustsee ist nach wie vor ganz, ganz wichtig als gesundes Gewässer, weil im Süden, da war bis vor 100 Jahren nicht sehr viel los. Das ist einfach eine sehr sumpfige Gegend gewesen. Da kann man ein bisschen Jagd machen, ein bisschen Fischerei, aber Landwirtschaft ging eigentlich schon gar nicht. Dann hat man die Gegend um diese Osterseen trockengelegt, konnte Landwirtschaft machen und dann ist natürlich sehr viel Eutrophierung geschehen. Das heißt, es sind zu viele Nährstoffe in die Seen reingekommen und die waren einfach dann zu nährstoffreich für ganz empfindliche Pflanzen und Tiere. Anders der Lustsee. Der Lustsee, der rein aus Grundwasserquellen und äußeren Quellen, Hangquellen gespeist ist, der hat ein nach wie vor sehr, sehr sauberes Wasser. Und da ist eine dieser Quellen, dieser Kindlesbrunnen, das ist eigentlich direkt an der Straße von Seeshaupt nach Iffeldorf. Da kann man runtergehen ein paar Minuten und dann sieht man richtig, wie es rauf blubbert. Und da hat man früher gesagt, da sind die Kinder geholt worden. Da hat man es rausgeholt. Vielleicht auch, weil es eine schöne Gegend ist, dass man sie vorher getroffen hat, von wegen Kinder. Ne? Aber das war also die Besonderheit der Kindlesbrunnen. Und später hat man sogar das Taufwasser geholt vom Kindlesbrunnen, weil das ja der Kinderbrunnen überhaupt ist. Der Lustsee ist überhaupt ein ganz, ganz spannender, wunderschöner See, wie ich finde. Da wächst nämlich eine Pflanze, die man ganz selten sieht. Das ist der kleine Wasserschlauch.
Ach, den kenne ich, glaube ich. Das hast du mir mal ein Bild gezeigt. Ja.
Habe ich da wahrscheinlich einmal gezeigt, weil ich bin immer ganz, ganz angetan, wenn ich den sehe. Und es ist schon sehr, sehr selten geworden. Das ist eine fleischfressende Pflanze tatsächlich, der kleine Wasserschlauch. Der verankert sich mit so Schlammsprossen mit Weiße, also richtige Wurzeln hat er nicht. Der kann auch frei schwimmen im Wasser, aber der kann sie im Schlamm verankern. Also Schlamm ist jetzt nichts Schlechtes, es sind einfach irgendwelche Sande, die unten am Seegrund sind. Und da verankert er sich, um nicht wegzuschwimmen. Und dann gibt es noch Sprosse mit Fangblasen. Das sind so weiße, ja, wie Blasen. Innen drin ist ein zuckerhaltiger Schleim. Und da kann man dann ja, so kleine Krebserlen hin, so Mückenlarven, die werden durch das Süße angezogen. Und da macht es Schnapp. Und die Falle geht zu. Das dauert tatsächlich nur 2 Millisekunden, bis so ein Viech gefangen ist.
Ach, so schnell.
So schnell. Wow. Und der braucht auch wirklich diese Zusatznahrung, diese tierische, der Wasserschlauch, weil er in so einem sauberen Gewässer ist. Der hat außenrum ja kaum Nährstoffe, die er über irgendwas aufnehmen
könnte. Das Wasser
könnte.
Ist zu gut, die Qualität ist zu
das
gut.
Wasser der ist muss zu gut. Genau. Das Wasser ist zu gut. Und wie gesagt, in 2 Millisekunden Schnapp ist das Viech eingezogen. Und das ist tatsächlich eine der schnellsten Bewegungen im Pflanzenreich, die es weltweit überhaupt gibt. Und wenn man sich vorstellt, dieser Wasserschlauch, der hat einfach wie so eine, ja, wie so ein alter Weinschlauch schaut der aus. Die Blüte ist ja gar nicht besonders auffallend, das sind so blassgelbe Blüterlen. Aber ich finde es so spannend, was es eben alles für ein Leben bei uns gibt in diesen Seen. Übrigens gibt es noch eine sehr, sehr schöne Quelle an den Osterseen, und zwar an dem großen Ostersee, das ist die Blaue Gumpe. Und da kommt kalkhaltiges Wasser raus und es ist dann richtig bläulich gefärbt und es macht einen großen Blub immer wieder. Sehr, sehr, sehr schön, nur als Fotomotiv nicht so gut, weil außenrum sind Holzstangen und ein Röhricht. Naja, und
Gumpen sind was Wunderbares, finde ich. Aber allein der Name ist schon so schön, gell? So ein Gumpe.
Und
weißt du, was man bei uns im Allgäu sagt? Gumperjucker. Kennt ihr das?
Nein, was ist jetzt das?
Gumperjucker, Neispringen.
Ja. Neispringen,
ja. Da gibt's Stellen, wo man das machen kann, tatsächlich. Es gibt aber auch Stellen, wo man es nicht tun sollte, weil es immer wieder zu wirklich schweren, leider Unfällen kommt. Zum Beispiel beim Eistobel im Westallgäu, der ist ja auch, glaube ich, über die Region hinaus bekannt. Da stehen auch wirklich dann Schilder dort, Lebensgefahr. Also man darf auf gar keinen Fall hineinspringen, weil man da die Strömung und das alles unterschätzt. Da hat es immer wieder leider schon Tote gegeben.
Wie damals am
Aber das war für die jungen Burschen immer schon einfach auch ein bisschen eine Mutprobe, dieses Gumperjucker.
Ja. Ich glaube, ich laufe da nicht Gefahr, hineinzuspringen, weil es mir zu kalt ist.
Ja, die sind schon kalt, aber gerade deshalb. Und im Hochsommer, da kann man das beobachten. Aber Gumpe sind schön. Also der blaue Gumpe, da kann man nicht hineinjucken.
Nein, da kann man hier nicht hineinjucken. Das ist tatsächlich mit eben auch abgesperrt. Als Fotomotiv, wie gesagt, auch leider nicht so geeignet. Aber man muss auch nicht alles immer fotografieren.
Nein, bestimmt
sondern
nicht.
Eigentlich ist es ganz gut für einen selber, dass man sich nur in Anführungszeichen hinstellen kann und zuschauen, was das Wasser auf einmal macht, dass es sich bewegt, dass es ja was Lebendiges ist eigentlich auf die Art. Es ist schon so, ein bewegtes Wasser merkt man richtig, dass einen anregt, wenn man da ist. Und wenn das ein Spiegel ist, dann beruhigt einen das ganz, ganz ungemein. Und das Wasser hat ja auch so eine schwemmende Wirkung. Es schwemmt was weg, was man nicht will. Es reinigt, diese reinigende Wirkung, das ist ganz klar. Kennt man auch immer schon. Und es bringt auch was Neues, es bringt was Gutes im Wasser. Man kann das anschauen, solange man mag, und man hat es gesehen, aber auf einmal ist es schon wieder weg. Mhm. Und dieses Reinigende, Neumachende, was Neues Bringende, da gibt es viele Sagen und Mythen auch drüber, was das Wasser bringt, was es neu bringt und dass es was Gutes bringt, das können wir sogar in München haben. Zum Beispiel auf dem Marienplatz am Fischbrunnen, wo nämlich am Aschermittwoch traditionell
die Geldbeutel gewaschen werden von den Politikern, damit der Staatskasse oder der Stadtkasse in dem Fall das Geld nicht ausgeht.
Genau. Das ist aber ein relativ neues Brauchtum, ja. Also mit der Stadtkasse. Eigentlich stammt dieser Brauch aus dem 15. Jahrhundert, wo vor allem die Dienstboten auffallend ihre Geldbeutel gewaschen haben, hat es geheißen, schaut mal, wie leer die sind, da gehört also mehr rein. Der Fischbrunnen ist der älteste Brunnen wohl in München. Er wurde schon im Mittelalter angelegt, von Frischwasserquellen gespeist, die ihm am Marienplatz, der damalige Hauptmarkt, gespeist wurden dann. Und da drin haben früher die Fischhändler ihre Fische gehabt, weil einfach immer ein frisches Wasser drin war. Muss man sich vorstellen, da sind Weidenkörbe drin gehängt und dann hat man da die Fischschneide. Und der Thomas Wimmer, der Münchner Oberbürgermeister, hat eben in die 50er Jahre die Idee gehabt, auch das städtische Geldsäckel hier zu waschen, weil die Stadt braucht ja auch Geld. Eine andere Tradition, die übrigens verbunden ist mit dem Fischbrunnen, das ist die Freisprechung der Metzgersgesellen, der Metzgersprung. Deswegen sind auch auf dem heutigen Fischbrunnen, der alte ist ja im Krieg zerstört worden, da ist obendrauf jetzt eben der Fisch, weil die Fische drin waren. Und es sind drei Metzgerburschen dargestellt. Und die wurden beim Freisprechen, also wenn sie ihren Gesellenbrief gekriegt haben, sind sie eben da reingesprungen. Das wird jetzt alle drei Jahre auch wieder gemacht. Da haben wir wieder dieses Fortwaschen des Alten und jetzt gereinigt neu auferstehen. Dass es diese Wunschbrunnen gibt, ist bei uns gar nicht so neu. Es gibt uralte Wunschbrunnen, gerade rund um München, dass man etwas neu machen kann. Und zum Beispiel bei Germering wurde gerade letztes Jahr ein echter Wunschbrunnen gefunden. Allerdings nicht frei zugänglich. Der ist auch jetzt in 8 Meter Tiefe und zwar nördlich von Germering, wo das neue Postzentrum gemacht werden soll. Da waren Ausgrabungen und man hat mehrere Brunnen gefunden, also vielleicht 300, 400 nebeneinander. Sehr tief runtergehend, die müssen angelegt worden sein zu einer sehr trockenen Zeit, wo man auch gekämpft hat um die Ackererträge. Deswegen ist eben der Grundwasserstand so niedrig gewesen. Und deshalb wurde in einem dieser Brunnen, der etwa 3000 Jahre alt ist, wohl auch ganz viele Opfergaben reingeworfen. Unter anderem hat man gefunden Armreife, gefasste Tierzähne, Bernsteinperlen, also
wow,
sehr
also wirklich
wertvoll.
Was Wertvolles. Ja?
Richtig wertvoll, Tongefäße, also richtig schöne Opfergaben. Da wird noch immer daran geforscht, was das alles genau ist. Also ein echter Wunschbrunnen. Und der war gebaut als Eichenbohlen damals, wie man es eigentlich heute noch macht, zu Brunnen. Diese Eichen, die kennt man ja tatsächlich auch schon aus der Jungsteinzeit, also etwa 5.000, 6.000 Jahre alt hat man gefunden im Großraum Leipzig, dass da Brunnen gebaut wurden.
Ja, also wir kennen ja das, die Opfergaben sozusagen heute noch, wenn man es so betrachten will. Wir schmeißen ja auch immer noch unsere Münzen. Natürlich nicht nur in den Trevi-Brunnen in Rom, sondern auch in andere. Wenn wir irgendwohin wieder zurückkehren wollen, schmeißt man eine Münze rein und hofft, es bringt einen wieder an diesen schönen Platz zurück.
Das stimmt, das ist eigentlich ein sehr schöner Brauch, finde ich.
Ich habe mal gelesen, aber ich möchte nicht lügen, ich weiß die Zahlen nicht mehr genau, wie viel die Stadt Rom da jährlich rausholt. Es war eine unglaublich hohe Summe.
Ich habe es auch gelesen, es war unglaublich muss hoch. Über 1 Million Euro gehen.
Locker.
Ich war sehr erstaunt. Ja. Kein Wunder, dass nicht mögen, dass die Touristen drauf rumturnen.
Und die Touristen auch nicht rausholen. Also das Geld, das holen sie schon selber.
Das stimmt. Ja. Das stimmt.
Und jetzt schauen wir ein bisschen zu besonderen Quellen in Bayern.
Ja, Quellen sind ja grundsätzlich so eng örtlich begrenzte Austritte, wo das Grundwasser rauskommt, wo man die finden. Und es sind ganz, ganz spannende Orte, weil das sind immer ganz gleichmäßige Lebensbedingungen eigentlich das Jahr über. Mhm. Wasser und Erde kommen ganz nah zusammen, ganz kleinräumig. Und da wohnen, finde ich, ungemein faszinierende Arten. Habe mit den Kindern ganz oft mit der Becherlupe angeschaut, was wir da finden. So ein Alpenstrudelwurm, der sich da ringelt. Oder Quellköcherfliegen.
Die sind schön. Ja,
die sind total schön. Und dann gibt es etwas ganz Besonderes. Das ist die bayerische Zwergdeckelschnecke.
Zwergdeckelschnecke.
Das darf man nicht dreimal hintereinander sagen, sonst verspricht man sich.
Zwergdeckelschnecke. Nie gehört.
Nein, den nie gehört. Die ist was ganz, ganz Seltenes. Die kommt endemisch. Also das heißt, sie kommt endemisch vor. Das heißt, nur in einem bestimmten Gebiet auf der ganzen Welt gibt es diese genetisch einzigartige Schnecken.
Und das ist bei uns.
Das ist bei uns schön. In München. Die ist so 2 bis 4 Millimeter groß, hat so ein braunes Gehäuse, ein Schneckerldecken eben. Das meistens ein bisschen grün drauf ist, weil es Grünalgen drauf hat. Der Kopf, der ist schwarz, also das ganze Füßchen, das sind ja Unipoden, also Einfüßer, das ist schwarz und der Kopf ist extra abgesetzt. Also die hat einen extra Kopf, wo man sehen kann. Und die gibt es nur an einem einzigen Bachlauf in München, direkt an der Quelle. Wo die sind,
wird nicht verraten.
Geheim gehalten. Ja,
recht so.
Nämlich so Sammler und Händler, die haben wollen und dann ist es für immer ausgerottet. Mhm. Und das ist schon sehr, sehr spannend, weil eigentlich gibt es diese Zwergdeckelschnecken tatsächlich nur in Südeuropa. Da gibt es mehrere Arten, ein bisschen größer, nicht so klein wie die hier. Und die sind echt was ganz Außergewöhnliches.
Aber erstaunlich, dass es ausgerechnet in München ist. Da würde man jetzt sagen, ja, das ist irgendwo draußen auf dem Land oder in der Natur. Oder
nein, gerade in München. Mhm. Ein Zulauf zur Isar dann natürlich. Aber das hat mir also sehr, sehr gefallen. Wir haben unsere eigene kleine Schnecke. Und also die Schnecke mag ich auch. Muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt verschiedene Arten von Quellen. Also grundsätzlich, es gibt ja keine Quelle, die der anderen gleicht. Also es gibt Fließquellen, die haben einen ganz sichtbaren Abfluss. Es gibt Tümpelquellen, irgendwo am Grund von einer Mulde. Da gibt es dann einen Quelltümpel und da kommt der Quellbach raus. Und dann gibt es Sickerquellen. Das sind gar lauter verschiedene kleine Austritte irgendwo verteilt. Und da ist dann so ein Quellsumpf praktisch. Mhm. Auch immer sehr schön vielleicht mit irgendwelchen Elfen und Zwerge, kann man sich das vorstellen, jetzt im Herbst dann. Diese verschiedenen Quellen findet man in ganz Bayern eigentlich. Und gerade im Herbst ist es natürlich sehr, sehr schön, diese verschiedenen Quellen zu besuchen. Zum Beispiel, wenn man ins nördlichere Bayern gehen, zur Lillachquelle zu gehen. Das ist in der fränkischen Schweiz. Die Lillach ist ein Quellbach vom Aubach. Das fließt dann in den Main irgendwo. Bei Weißenlohe ist das bei Forchheim. Eine Karstquelle, die aus Kalk entspringt und die macht lauter Sinterterrassen. Das heißt, das Wasser, das fließt inzwischen über Kalk-Tuff-Formationen, also zusammen mit Moos, bilden sich da harte Gesteine und es sind wunderschöne fließende Terrassen, die da sind an der Lillach. Und es ist, finde ich, sehr, sehr verwunschene Gegend, eigentlich diese Lillachquelle. Es sind 120 Schmetterlingsarten, das ist also sehr, sehr viel. Gerade da Käfer, Feuer, Salamander, die Wasseramseln, die mag ja ich so gern, die Wasseramseln, die sind ja ein bisschen heller als die normalen Amseln, so bräunlich und sind an kleine Gebirgseen oder auch in der fränkischen Schweiz an Bacherlen zu finden und die knicksen immer. Kennst du den? Die stehen auf die Storner und knicksen und können dann ins Wasser rein und tauchen. Und das sind die einzigen Vögel, die gefüllte Röhren haben, Röhrenknochen, damit sie tauchen können, damit schwer genug sind. Also sehr spannend.
Was die Natur alles macht, man muss sich immer wieder einfach nur wundern und staunen.
Was die Natur alles macht. Und im Frühjahr, wenn man vorbeikommt an der Lillachquelle, dann riecht es besonders gut. Also ganz ein eigener Duft, wenn man sich denkt, was riecht denn da? Das ist das Moschuskraut. Das Moschuskraut ist eine kleine Pflanze, so 15 cm hoch, treibt ganz früh aus, schon im Februar treibt es aus und es blüht dann nein bis in Mai vielleicht und riecht eben wie so ein Moschus-Auerochswürm leichter, als wenn man es vom Tierpark aus kennt. Eine ganz spannende Pflanze, ein Stängel und obendrauf ist ein, wie ein Würfel und auf jeder Seite von dem Würfel eine runde, kleine Blüte. Deswegen heißt es auf Englisch auch Town Hall Clock Flower, also die Turmuhr. Blume. Genauso schaut es aus wie ein Big Ben, nur in ganz, ganz klein und duftet nach Moschus.
Und die wächst da, weil sie das mag,
dann die wächst Sinterstufen. Die wächst da, weil sie diese Sinterstufen so gern mag. Und einen anderen Duft können wir im Püttlachtal finden, auch im Norden. Da ist die Püttlach, das ist ein kleiner Fluss in der Fränkischen Schweiz. Und an dieser Püttlach, da ist die sogenannte Veilchenquelle. Und die Veilchenquelle, wunderschön bei Pottenstein in diesem Klettergebiet, kennst vielleicht, wo die ganzen Sportkletterrouten sind. Diese Veilchenquelle, da heißt davon, dass zu bestimmten Zeiten neben einem reinen Wasser auch echte Veilchen aus der Quelle hervorsprudeln. Und das ist immer dann eine Heilquelle gegen Halsschmerzen. Und wenn die Veilchen kommen, dann wirkt es besonders gut. Mhm. Ich habe es leider noch nicht gesehen, das müsste besonders schön sein. Was ich aber da schon gesehen habe, das ist ein Moos, das man ganz selten sieht. Das ist das Koboldsmoos. Das Koboldsmoos, das sieht man den Sommer über eigentlich immer. Und das steht einzeln rum. Normalerweise sagt man ja, das Moos ist so
flächig, Teppich.
Ja. Und das ist aber nicht flächig, sondern sind immer nur so 5, 6, 7 zusammen. Es schaut aus wie eine Zipfelmütze. Ah. Das Moos ist nämlich ganz, 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 ganz klein und nur diese Sporenbehälter, die ausschauen wie eine Koboldzipfelmütze, die stehen einzeln da und wackeln ein bisschen im Wind vielleicht nur. Die sind so einen knappen Zentimeter hoch. Ein ganz seltenes Moos. Ich fand den Namen schon so schön.
Koboldsmoos,
das hat mir einfach gefallen. Ja. Es ist sehr selten geworden, das Koboldsmoos, aber da finden wir es noch. Und es ist tatsächlich in den meisten Bundesländern inzwischen verschollen. Und eines der wenigen Moose, die man eigentlich kennt.
Dann haben wir noch die steinerne Rinne.
Das ist jetzt im Süden Bayerns. Die steinerne Rinne ist eben auch eine Sinterquelle. Es gibt mehrere steinerne Rinnen bei uns in Bayern. Eine ist da beim Blomberg auf der Baunalm. Und das ist eigentlich ganz lustig. Wir sind eigentlich zwei von diesen Rinnen, also ein Quellaustritt mit Kalk. Das rinnt dann über das Kalkgestein, es ist ein Moos dabei und durch eine chemische Reaktion baut sich der Kalk über dem Moos auf. Das Moos wird unten zu Kalk, also es versintert und wächst oben rauf. Und das muss immer wieder auch gereinigt werden, damit innen in der Rinne das Wasser fließen kann. Das macht der Almbauer. Und so bauen sich diese Rinnen tatsächlich über die Jahrzehnte, Jahrhunderte auf zu etwa 10 Zentimeter bis 5 Meter hohen Gebilden. Und das Lustige an dieser steinernen Rinne, da denkt man sich, also das ist ja auch was, das ist ja ein Geotop, was ganz Besonderes. Und da haben die unten einen Viehtrog rausgeschlagen aus dem schönen Sinterstein. Nein, es war andersrum. Die haben nämlich vor etwa 100 Jahren einen Holztrog drunter gestellt unter diese zwei Rinnen als Quellfassung. Und da ist dann das Wasser neigeflossen und das schaut tatsächlich jetzt versintert aus, dass man meint, das ist eigentlich Stein. Ein Stein. Mhm. Dabei ist eigentlich ein hölzerner Viehtrog. Das ist also auch sehr, sehr spannend. Und was eben ganz wichtig ist als Pflanze, um dieses überhaupt zu bekommen, das ist das Quell-Sintermoos, nennt sich das. Das ist ein sogenannter Kalktuffbilder. Das Moos entzieht dem Wasser eben aktiv das Kohlendioxid. Dadurch sinkt dann praktisch die Löslichkeit von dem Calciumcarbonat, das fällt aus und lagert sich an der Pflanze an und dann kriegen wir eben den Kalk an der Pflanze und es kann sich dieses schöne Moos aufbauen. Also eine Fließquelle hätten wir da und eine andere Fließquelle, die ich so ganz, ganz, ganz besonders finde, das sind die 7 Sprünge im Rheintal. Das ist ein kleiner ein kleiner besonderer Ort, wenn man von Garmisch durch das Rheintal zur Rheintal-Angerhütte geht. Ungefähr auf 2/3 ist die Bockhütte, dann geht es noch mal ein Stückchen weiter. Und dann weiß ich als Kind schon, da war ganz alte Blechdorfe, die man überhaupt nicht mehr lesen hat können. Da steht irgendwas: An den Wanderer halte Rast, du fröhlicher Geselle. Und es hat sich ein Hobbyhistoriker aus Germering tatsächlich einmal auf die Suche gemacht, wo das eigentlich herkommt, und hat festgestellt, das ist ein Gedicht von dem Münchner Stadtarchivar und Dichter, eigentlich Stadtdichter Ernst von Destouche, der im 19. Jahrhundert gelebt oder ist 1916 dann auch gestorben. Der hat es für die Alpenvereinssektion München gedichtet, eben da, wo ein schönes Zwischenrastbankerl auf dem Weg zur Knorrhütte, Rheintal-Angerhütte, Knorrhütte, Zugspitze damals war, an diesen 7 Quellen. Und das Schild ist inzwischen, das alte Blechschild, das man unten gar nicht mehr lesen hat können, abgenommen. Da hat sich der Wirt von der Bockhütte drum gekümmert und hat ein neues Schild mit diesem schönen Gedicht, das eben der Hobbyarchivar gefunden hat im Münchner Stadtarchiv und unter dem nicht veröffentlichten Nachlass von dem Dichter Destouche, hat es wieder aufgestellt und jetzt steht es wieder schön da, und man hat wunderschön da diesen kleinen Ort.
Dann schauen wir zum Schluss noch zu mir ins Allgäu, oder?
Zu dir ins Allgäu, dass wir noch eine schöne Seequelle haben.
Bei Oberstdorf, ja.
Also da gehe ich garantiert nicht rein. Ich glaube, es gibt auch nicht viele Leute, die reingingen, weil der hat 4 bis 6 Grad. Ja, und Sommers wie Winters.
Ja.
Ich glaube, das ist nicht einmal für dich was.
Nein, ist nicht einmal für mich was. Da bin ich schon ganz
eine
offen.
Eine wunderschöne, hell-türkisfarbene Farbe im Winter und oft so dunkelblau im Sommer. Im Winter dampft er natürlich, wenn es eisig kalt rum ist, aber es friert nicht ein. Ja, also es gibt natürlich viele, viele Sagen Ideen, wie das dazu kommen kann. Ich finde es immer am schönsten, dass es natürlich als Venediger Mantel war. Auf Allgäuerisch, wie nennt ihr das?
Venediger Männle.
Männle,
wir sagen halt Männle.
Männle heißt es bei euch, gell?
Schon Venediger und dann halt
die
Männle.
Die Venediger Mantel oder Männle in dem Fall, die werden ja immer mit einem langen Mantel und einem Dreispitz dargestellt. Was, wenn man tatsächlich genau schaut, diese alte venezianische Tracht ist. Und wahrscheinlich waren das kleinwüchsige Mineraliensucher aus Venedig, die eben für die Glasherstellung bestimmte Mineralien gesucht haben. Kobalt in diesem Fall. Man hat einmal gesagt, die haben natürlich nach Gold gesucht. Das konnte man sich jetzt nicht so gut vorstellen. Irgendwie Glasmineralien nach Gold. Und ein bisschen wusste man, dass er was Blaues hatte. Gell? Und das hat er wohl verloren. Und deswegen ist die Farbe jetzt da.
Vom Christlissee.
Wir sind einmal mit dem Kinderwagerl aufgegangen. Ist schon ein weiter Weg.
Ja.
Das sind also 14 Kilometer geben wir da schon. Und man braucht ein geländegängiges Kinderwagerl und einen starken Mo. Aber der macht es. Und wir haben damals aber im Runterweg tatsächlich Bandschlingen ans Kinderwagerl, dass uns das nicht davon rollert. Ist aber ein sehr, sehr schöner Weg durch den Bergwald durch. Und der Christlissee ist natürlich dieses Glänzen.
Er ist schon geheimnisvoll. Also wenn man da steht und drauf schaut, dann weiß man, warum die Menschen das aufgeladen haben sozusagen mit Mystik und mit Sagenwesen.
Und gerade das Dampfen im Winter, wie kann man sich das eigentlich erklären? Das müssen ja Feen sein da drin.
Ganz genau. Es ist auch die schöne Erklärung, finde ich. Man muss nicht immer alles so realistisch betrachten, oder? Manchmal ist es schön, wenn man so ein bisschen dieses Geheimnisvolle, wenn man die Fantasie ein bisschen mit reinholt. Zusammen mit unserer Kräuterexpertin und, ich sage jetzt mal, Halbnaturwissenschaftlerin, der Astrid Süßmuth, sind wir heute zusammen an bayerischen Gewässern unterwegs. Ist ja jetzt im Herbst wunderschön, weil am Wasser steht immer irgendwo auch ein bisschen ein Laub und ein Strauch und dann färbt sich das ein. Ich finde, man kann nie schöner um den See rumlaufen als jetzt in dieser Jahreszeit.
Weil es nie bunter ist als jetzt. Und das ist natürlich in Bayern auch was ganz Besonderes. Diese Bachauenwälder, die wir oft noch haben, an den Glornerbächen vor allem, die sind jetzt natürlich voller heimischer Sträucher und Gehölze. Und es gibt Weichholz- und Hartholzauen. Und was wir aber da ganz typisch haben, das sind Pflanzen wie Erlen, also Schwarzerlen, Grauerlen, Weiden, Bergahorn, der Schneeball und das Pfaffenhütchen. Das finde ich so schön.
Das ist wirklich hübsch, ja.
Das ist ein ganz hübscher, kleiner Baum. Er heißt auch Spindelstrauch. Der wird so 3 Meter groß. Mag es ein bisschen feucht eigentlich ganz gern haben. Und wächst tatsächlich am Waldrändern, aber auch eben sehr, sehr gern in diesen Bachauenwäldern. Und das Pfaffenhütchen kannte man in der Antike schon. Man hat es also gebraucht, vor allem für das harte Holz. Also deshalb Spindelstrauch, weil man es zum Drechseln für Spindeln auch genommen hat. Man hat Stricknadeln draus gemacht, Orgelpfeifen, Schurnägel hat man tatsächlich auch genommen, Schießpulver hat man draus gemacht. Und man hat das Holz verwenden können. Das ist das einzig Ungiftige an dem Baum. Der Rest ist absolut tödlich giftig. Das sind so Steroid-Glykoside, Herzwirksame drin. Das ist einfach ein reines Herzgift. Hat dann auch noch Koffein und Theobromin drin. Das sind die Alkaloide, die in Kaffee und Kakao sind. Also ganz merkwürdige Zusammenstellung und also echt hochgiftig. Hat auch ganz was Lustiges. Man hat den früher schon immer so ein bisschen mit eigentlich braucht man, aber andererseits ist er ja gefährlich. Gell? Da tut man ein bisschen rum, wie nähert man sich diesem Baum? Und da hat man einen Trick verwendet. Man hat immer gemeint, dann so hinter diesen giftigen Pflanzen, das sind Dämonen. Und die, wenn man jetzt direkt anspricht, dann werden die auch böse. Also muss man sagen, dass es was Gutes ist. Und deswegen hat man den botanisch benannt nach Eunymus europaeus. Und Eunymus heißt Eu ist immer das Gute von dem guten Namen. Mhm. Deswegen, also das, diese besonders gute Pflanze, der die bestimmt nichts Bäs will. Und dann ist auch das Holz weiterhin nicht giftig. Pfaffenhütchen heißt er übrigens deshalb, weil man jetzt im Herbst eben die Früchte sieht und die schaut aus wie dieses vierteilige Pfarrerskapperl in einem schönen Kardinalsrot. Es geht auch noch weiter auf. Das ist praktisch die Hülle.
Ja. Und es kann wenn man das haben wir als Kinder schon immer gemacht. Wenn man dann die Hülle so abschält, dann kommt das Orangene da so raus.
Genau, da ist Hüterl. Tatsächlich, genau, ja. Da ist innen so ein gelber Knubbel drin. Das schaut dann aber auch schon giftig aus. Das ist so knallorange. Also ich finde, das Innere schaut giftig aus.
Haben wir uns vielleicht nichts dabei gedacht, gell? Wir haben das immer ein bisschen abgeschält und vielleicht, also wir haben es jetzt nicht gegessen, natürlich nicht. Aber wir haben es schon in der Hand gehabt,
natürlich ja. Nicht. Ihr wart halt draußen
ja,
und
wir
habt
draußen.
Das gekannt.
Ja.
Und ihr habt auch gewusst, was ein Goldregen ist und habt vielleicht auch mit denen.
Tollkirsche, all diese Sachen hat man uns halt eingebläut.
Hat man Eltern. Eingebläut, ja. Aber es wissen ganz viele Kinder heutzutage auch nimmer, was das ist. Deswegen gehe ich auch oft von den Kräutern und die Bäume, wo ja eigentlich mein Fachgebiet sind, hinaus in die Natur und erzähle der Natur, dass man da entlang ginge, dass man das miteinander aufnimmt. Weil in der Natur, da lernt man das viel, viel besser und weiß, was man mitmachen kann. Wenn man das im Schulbuch sieht oder wenn man das bloß lernt oder gehört oder gesagt kriegt, da haben wir gar keine Vorstellung. Wenn man jetzt rausgeht und sagt, ah ja, da gehe ich jetzt spazieren, da schaue ich mir das an, dann ist das nochmal eine ganz, ganz andere Geschichte. Und wenn man sich überlegt, diese Bäche, die wir haben, wo noch die schönen Auwälder sind, diese Bachauwälder, das sind eigentlich die wenigsten Flusslandschaften, die noch in Ordnung sind. Also wir wissen, dass wir in Bayern Flüsse, Bäche, Gräben mit einer Gesamtlänge von ungefähr 100.000 Kilometer haben. Aber nur etwa 15% sind ökologisch in einem guten Zustand.
Das ist schon wenig.
Das ist sehr wenig. Ja. Und diese etwa 4.000 Kilometer Fließgewässer von den großen Gewässern erster Ordnung, das sind also Bundeswasserstraßen, da gehört dazu natürlich Donau. Die Donau, der Donaukanal, es gehört der Inn auch dazu. Mhm. Also diese großen Flüsse, die sind fast nimmer in Ordnung. Da ist nimmer, die sind einfach begradigt. Und das Gleiche ist eigentlich auch mit den Gewässern der zweiten Ordnung. Das sind irgendwelche Bäche, Leinen, die man kennt, die sind begradigt. Da ist ökologisch auch oft nimmer alles so in Ordnung. Nur an den kleinen Gewässerchen, vor allem an den Oberläufen, diese dritte Ordnung, da ist noch eine gewisse biologische Vielfalt oft zu wissen.
Gut, da hat der Umdenken schon ein bisschen eingesetzt, weil uns ja auch diese Starkregenereignisse, die wir einfach in den letzten 10, 20 Jahren in Summe hatten, gezeigt haben, was passiert, wenn ein Wasser einfach zu grad durch die Wiesen auf auf die Wiesen rauschen kann und wie viel besser es gewesen ist, als dieses Wasser noch kleine Biegungen und kleine Kurven gemacht hat.
Wo es sehr gut funktioniert hat, ist natürlich jetzt an der Isar, also die ganzen Renaturierungen, gerade in München, aber auch an der Isar-Mündung. Da haben wir ein schönes Foto auch im Internet auf unserer Fotostrecke, wo das Pfaffenhütchen in dem wiedergestalteten Auwald an der Isar-Mündung bei Deckendorf einfach jetzt im Herbst wunderbar blüht und wo das Wasser auch sich ausbreiten kann, wo ein Platz dafür ist. Aber an anderen Orten oder an anderen kleinen Bächen ist es eben immer noch nicht richtig der Fall. Jetzt habe ich zufällig den Nasenbach gefunden. Ich habe das auf der Karte mal entdeckt und ich habe das so lustig gefunden, Nasenbach. Und da ist mir eingefallen, ja, es gibt ja diese Nase.
Ja, die Nase, die sieht auch wirklich so ein bisschen so aus. Also der Fisch hat so nach vorne gestülpt, hat eine Nase. Ja.
Genau, das ist ein Karpfenfisch, sehr selten geworden inzwischen. War früher ein häufiger Fisch eigentlich. Der glänzt relativ schön, so richtig metallisch. Ist ein Hauptfisch vom Rhein und der Donau eigentlich gewesen, aber braucht kleine Bäche zum Laichen. Eben ein bisschen Oberlauf und der Nasenbach, der ist nahe bei Königswart, also bei Soin am Inn, Wasserburg, die Ecken. Und dieser kleine Bach in einem Auwald, da ist ein Kraftwerk in der Nähe und teilweise führt er eben so wenig Wasser, dass die Nasen gar nicht in ihre Laichgebiete oder draus rauskommen. An diesem ganz, ganz kleinen Bach. Und das ist natürlich
sehr schade. Das ist sehr schade, aber wenn man das weiß, könnte man darauf Einfluss nehmen.
Na, das bekannt ist es eigentlich, aber es hilft nichts, weil es eben das Kraftwerk so betrieben wird. Und das finde ich natürlich sehr, sehr schade, dass man da nichts machen kann und offensichtlich dieser schöne Nasenbach ökologisch nicht mehr intakt ist damit. Was ökologisch trotz Nahmkraftwerk eigentlich sehr schön intakt ist. Das ist zum Beispiel der Rissbach im engen Grund. Ist natürlich um diese Jahreszeit sowieso eine Schau, in den engen Grund zu fahren. Ahornboden, Karwendel. Ja. Da ist eine Pflanze, jetzt kommen wir wieder zu den schönen Pflanzen, die extremst selten geworden ist im gesamten Alpenraum. Das ist die deutsche Tamariske. Tamarisken kennt man vielleicht aus dem Mittelmeerraum, das sind Bäume. Und das Ganze, wenn du dir jetzt in klein als Strauch vorstellst, also ein bisschen gräulich durchaus, ganz unauffällige Blüterlein, vielleicht 60 cm hoch und hat einzelne Sparren am ehesten, wenn man sich diese Strauchzweigerle vorstellt. Diese deutsche Tamariske, das ist eine Charakterart von diesen Wildfluss-Fließgewässern der Alpen, der Nordalpen, die braucht's, die steht irgendwo im Kies und braucht immer wieder die Überschwemmungen.
Ja.
Das ist ganz, ganz wichtig. Trägt mit ihrer Bewurzelung dazu bei, dass der Boden nicht abgeschwemmt wird. Diese ganzen Regenpfeifer und wer alles auf den Kiesbänken brüte, braucht die natürlich auch, weil das stabilisiert. Das macht den Fluss nicht so reißen. Ganz, ganz wichtig. Aber sie ist eben im Weg, gerade wenn Kraftwerke gebaut werden. Und in Tirol waren jetzt mehrfach die Fälle, dass man irgendwo am Inn oder an der Isel in Osttirol die Tamarisken, die letzten Vorkommen der Tamariske, kartiert hat und dann eben da keine neue Staustufe gebaut werden hat dürfen. Und was ist passiert? Das Kraftwerk wurde erst einmal nicht genehmigt und auf einmal haben wir festgestellt, alle Tamarisken sind ausgerissen. Zum Beispiel bei Roppen, das ist eine der letzten Innauen im Tiroler Oberland. Da wurden die echt ausgerissen und sind dann da geflackt.
Dann kann man natürlich sagen, da ist jetzt kein Tamariske da, jetzt können wir bauen.
Genau, das Kraftwerk durfte aber trotzdem nicht gebaut werden. Mhm. Es war auch früher tatsächlich eine ganz wichtige Heilpflanze. Man hat ein Tamariskenöl bei Erkältungen draus gemacht. Ist natürlich heute nicht mehr dran zu denken, die zu verwenden. Es gibt eine Nachzucht im Botanischen Garten in München, wo diese deutsche Tamariske, wo man sich die anschauen kann, den Strauch. Oder man findet es entlang des Rissbachs im engen Grund.
Gewässer sind magisch. Vielleicht, weil es so blubbert und rauscht, oder dass man sich da gedacht hat, da müssen doch Lebewesen drin wohnen.
Ja, das Unbekannte, das Mysteriöse, das Verborgene, man weiß ja nicht, was unterm Wasser so drin ist und auf einmal tut das Wasser irgendwas. Ich habe es als Kind immer so spannend gefunden. Mein Opa hat ein Buch gehabt mit alten Landkarten und da war dann am Meer waren Seeschlangen eingezeichnet. Da macht das muss ja gefährlich sein, da mit dem Schiff übers Meer drüber fahren. Ja, das gibt's, aber Wassermänner und Nixen und nicht nur auf diesen weltweiten Landkarten, wo man Angst gehabt hat, dass man runterfallen kann irgendwann, wenn man mit dem Schiff zu weit fährt.
Ja, genau. Damals haben die Leute gedacht, dass es eine Scheibe ist und wenn der Horizont hört das Wasser auf und wenn man zu weit fährt, dann stürzt genau, man ins Nirvana.
Genau, vorher sind die Seeschlangen, ja. Kommt gar nicht dazu, dass man runterfällt, weil vorher die Seeschlangen sind, die fressen dann eh auf. Also ist gekupft wird gesprungen, ne? Oder gesegelt wird gefahren. Aber diese Wassergeister irgendwelcher Art, woher Geister sind immer irgendwas, was man nicht ganz versteht. Und ja, im Verborgenen ist, man muss sich was erklären können, die Natur auf die eine oder andere Art. Vielleicht sollte man es auch gar nicht ganz nachfragen, wenn man schon so eine schöne Erklärung hat. Diese Geister gibt es natürlich auch in Bayern. Mhm. Und eine der spannendsten Sagenseen, da war ich als Kind mal mit meinen Eltern in der Nähe und meine Mama hat mir erzählt, im Bayerischen Wald. Da hinten ist ein See, da sind Seefräulein drin, Verwunschene, aber wir können leider nicht hingehen, weil es so nah an der Grenze war, zum damaligen Ostblock. Und das war der Plöckensteiner See, heißt der. Der ist ja im Bayerischen Wald, also Böhmerwald, in Grenznähe, also 500 Meter ungefähr nordöstlich bei Plöckenstein, da im Dreiländereck Deutschland, Tschechien, Österreich. Und man konnte eben damals nicht hingehen. Aber da gibt es eben zum Beispiel die Sage, dass sich drei Prinzen getroffen haben dort. Und um Könige aber zu werden, da mussten sie ja gekrönt werden und sind dann zu diesem See gegangen und haben die Seefräulein gerufen. Sie haben ihnen versprochen, sie werden sie heiraten und zu Königinnen machen. Das haben die Seefräulein auch gemacht. Leider waren die ein bisschen greislich, dass die ja, Prinzen sie nicht so drüber gefreut haben, haben die Kronen aufgesetzt und haben dann die Seefräulein wieder in ihren See verwunschen.
Das haben sie nicht mögen, die Seefräulein.
Nein, und da sind die immer tatsächlich noch drin und sind unglücklich und deren die Leute neidziehen. Meine Mama hat gesagt, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, man war ja noch klar, dass man jetzt nicht so nah hingehen darf. Und ich war also sehr beeindruckt. Und dann gibt es aber noch eine Sage, eine wunderschöne Sage von dem See mit dem Wassermann. Und zwar hat ein Holzfäller in der Nähe vom Plöckensteiner See irgendwann einmal gearbeitet und dann ist ein Wassermann auf einem schwarzen Hengst dahergekommen und hat gesagt, sorg mir du, wie ich zu dem verwunschenen See komme. Und der Holzfäller hat sich nur gedacht, das kann nur der Plöckensteiner See sein, gell? Und hat ihn da hingebracht. Und dann hat der Wassermann ihm am Weg dahin erzählt, dass da einer drin ist, der hat seine Frau gestohlen. Und er ist abgestiegen und auf einmal hat sich vor ihm der See geteilt, es sind Stufen runtergegangen und über ihm wieder zu. Und auf einmal hat man ein Riesengeschrei gehört, der See hat sich rot gefärbt und dann ist der Wassermann mit seiner Frau auf den Armen wieder raufgekommen, hat dem Holzfäller einen Beutel mit Münzen zugeworfen und ist davongeritten.
Eine schöne Geschichte.
Eine schöne Geschichte. Mhm. Und mir ist die Gegend auch deswegen so in Erinnerung geblieben, weil das war eine der besonderen Stellen, wo der Ostalpen-Enzian außerhalb der Berg wohnt. Also Wiesen rund um den Plöckensee, aber auch ein Stückchen weiter. Das ist ein relativ großer Enzian, vielleicht so 60 cm groß und hat leuchtend lila Blüten, die nach Rosen duften. Ein paar Punkterl auf die Blüten dran. Er blüht nur in den Ostalpen. Aus ihm wird in den Berchtesgadener Alpen der Schnaps gemacht. Nicht, oder auch aus dem Gelben, aber vor allem aus dem Ostalpen-Enzian. Und das ist schon was Besonderes, diese Alpenpflanze da so fern abzusehen. Und angeblich soll er schutzmagisch gegen böse Geister wirken. Da haben wir es wieder.
Da haben wir es wieder. Einer, der, ich glaube, weil du Seeschlangen vorhin angesprochen hast, mit die bekannteste Seeschlange dürfte ja unsere Nessie sein, im Loch Ness im Schottischen, die noch nie jemand gesehen hat, aber angeblich.
Doch, gerade haben sie es, glaube ich,
wieder entdeckt. Haben sie es wieder? Im Sommer, oder? Im Hochsommer.
Aber selbstverständlich.
Ja, klar. Aber ein Sommerlochtier. Aber haben wir sowas nicht auch bei uns?
Sowas haben wir tatsächlich auch bei uns. Das ist aber natürlich ein Waller und keine Seeschlange, weil wir sind ja bayerisch, nicht?
Genau.
Und der wohnt, der Waller, im Walchensee.
Ja, wo denn sonst?
Da gibt es also diese Sage eben, dass es ein Waller ist, der sich in den Schwanz beißt. Und wenn die Welt ganz schlecht wohnt, lässt das aus, sein Schwanz. Und dann geht das ganze Wasser hinaus und überschwemmt das Oberland bis nach München rein. Und es gab tatsächlich den Brauch, dass die Münchner Bürger jedes Jahr einen goldenen Ring gestiftet haben, der zur Beruhigung dieses Wallers in der Prozession hingebracht worden ist. da wurde dann eine Messe gelesen und es wurde eben der Ring versenkt im Walchensee.
Da wurde eine Messe gelesen.
Da wurde tatsächlich
ganz ernsthaft. Das ist ja, weil das ist ja, ich meine, also Entschuldigung, ein Ringopfer für einen Fisch. Also heidnischer geht es ja eigentlich
gar
nicht.
Ja, also der Abt von Benedikt Beuern hat da tatsächlich diese Messe damals gelesen. War wichtig, weil er war ja direkt drunter.
Nein. Ja, ja. Und hat er sich gedacht, wenn es nicht hilft, schaden wird es nichts.
Schaden wird es auf jeden Fall nichts. Und es werde viel Wasser, weil der Walchensee ist ja der tiefste See von Deutschland überhaupt, also 190 Meter tief und hat 16 Quadratkilometer, also einiges an Wasservolumen. Der darf also tatsächlich schwappen bis nach München. Das kann gut funktionieren. Und der ist auch kein eiszeitlicher See in dem Sinne, wie diese ganzen anderen Voralpenseen, sondern der ist eben tektonisch bedingt, also durch Erdplattenverschiebungen hat sich eine Spalte geöffnet und mit dem Grundwasser gefüllt. Deswegen ist der auch da in dieser komischen, eingeschnittenen Lage da oben.
Diese Mulde da.
In dieser Mulde. Ich finde, das Wasser, das bleibt sehr, sehr lange, sehr, sehr kalt. Mhm. Ich kann mich nur erinnern, an Ostern war es einmal vor 20 Jahren vielleicht, recht heiß. Und dann wollte ich da baden und ich bin tatsächlich geschwommen, was auch immer mich geritten hat an diesem Tag. Vielleicht tue ich es deswegen nicht mehr so gerne inzwischen. Und ich schwimme ein Stück und ich habe richtig gemerkt, wie meine Hände langsamer werden und meine Füße immer langsamer werden. Ich habe also gerade kämpfen müssen, dass ich wieder durchgekommen bin, weil es einfach so eiskalt war.
Ja, wenn man es dann gewöhnt ist, ist es gefährlich.
Ja,
also dieses Schwimmen im kalten Wasser, da muss man den Körper langsam heranführen, sagen alle, die wirklich eben so dauerhaft auch Eisschwimmen gehen. Das sagen auch die Ärzte, das geht nicht von heute auf morgen.
Nein, das
du kannst nicht,
von nicht
sagen, jetzt ist Januar, jetzt ist lustig, jetzt tun wir was kurz.
Inzwischen gehe ich tatsächlich lieber, also entweder schaue ich von oben vom Herzogstand aus oder ich gehe unten spazieren und freue mich über die schönen Teiche Rosen, weil diese gelben Teichrosen, die da blühen, man findet noch ein paar vereinzelte sogar jetzt rund um die Ufer, rum vom Walchensee. Die sind so schöne Farbkontraste. Es ist ja das blaue Land, es ist ja alles so wunderschön blau, der Himmel blau. Auf die Ferne wirken die Bergblau, der tiefblaue Walchensee und dann die gelben Kugeln von die Teichrosen, also Schwimmblattrosen, auch dieses. Duften sehr, sehr gut, wenn man genau hingeht. Nur aufpassen, weil sonst fliegt man natürlich rein, ne? Schwimmblätter. Das ist also eine, da haben wir es wieder, dieses Beruhigende, das es hat. Dieses ganz Freundliche. Und man hat die früher, hat man es entnommen, für, zum einen für geistliche Zwecke, weil es nämlich ein Anaphrodisiakum ist. Deswegen findet man bei vielen Kirchen die Teichrose im Wappen drin.
Also weil es die menschlichen Begierden eher unterdrückt
Eher unterdrückt hat. Die hat man also in zartester Dosierung, weil es sehr giftig ist, tatsächlich ins Essen vom Mönchen gemischt. Und man hat die Wurzel zum Schwarzfärben genommen. Also der Walchensee, ein sehr schöner See mit einer sehr schönen Sage. Es gibt aber eine Sage, die gefällt mir noch viel, viel besser.
Nämlich?
Und eigentlich sind wir da wieder beim gleichen Thema. Jetzt hat es ganz gut gepasst mit dem Kloster. Wir sind jetzt nämlich beim Kloster Tegernsee und es gibt das Rockerdirl. Das Rockerdirl, das ist das Rockendirndl. Eine, die spinnt am Grunde des Sees. Und die Geschichte ist also so, dass es war eine Bauernhochzeit und eingeladen war der Fährmann, der immer hin und her fährt mit seiner Zukünftigen. Und es ist eine riesen Nebel aufgezogen und da kam eine Stimme, die gerufen hat, Fährmann, hol rüber. Und dann haben alle gesagt, du, jetzt geh bloß nicht, um Gottes Willen. Und er sagt, nein, er muss gehen, das ist seine Pflicht als Fährmann.
Genau.
Ist also los und dann ist ein Sturm gekommen. Ein großer Sturm hat ihn ans Ufer geschmissen und vor ihm stand die Wallberghex. Und die hat ihm gesagt, du bist ein tapferer Mo, du bist gekommen und dir traue ich zu, dass du ihr hilfst, dem Mädel, das da unten ist. Und hat ihn runtergeführt an den Grund des Sees, wo Schlangen waren und Dämonen. Und er hat kämpfen müssen und ist trotzdem durchgegangen zu einer verweinten jungen Frau, die gesponnen hat, vielleicht den Lebensfaden. Und das war eine junge Frau, die ist von ihren Eltern ins Kloster gesteckt worden, weil sie heiraten halt wollen, den Mann, den sie geliebt hat. Und sie ist vor Verzweiflung ins Wasser gegangen und ist deshalb da ertrunken. Er konnte sie befreien, sie war damit erlöst.
Mhm.
Und er war auf einmal wieder im Sonnenschein in seinem Kahn drin. Und es war ganz viel Geld um ihn herum. Er konnte dann seine Zukünftige heiraten. Ohne Geld ging das ja damals nicht. Und zur Hochzeit, da kam auf einmal eine Fremde und hat ihnen noch Münzen geschenkt.
Ach, eine schöne Geschichte, auch das.
Das finde ich eine ganz schöne Geschichte. Ja. Und übrigens, Kloster Tegernsee, wo die ja war, eine alte Abtei, die haben die Seerose mit gleicher Wirkung wie die Teichrose. Die Seerose ist ja die weiße oder rosa Varietät dieser Schwimmblattpflanzen. Die haben die sogar im Wappen drin. Mhm. Diese Pflanze, die anaphrodisierend wirkt und eben ja, den Trieb so löscht.
Und dann haben wir noch eine Nixe im Programm, gell?
Ja, die ist auch eine unfreundliche Dame eher. Das ist nämlich die Isanix am Georgenstein bei Grünwald. Der Georgenstein, das ist so ein seiner Felsen südlich von Grünwald. Das heißt, dass früher da die Römerstraße drüber gegangen ist, entweder als Furt über die Isar oder als Brücke mit dem Georgenstein als Brückenpfeiler. Und da gibt es die Geschichte, dass eine Hochzeit war, die Hochzeit vom bayerischen Herzog Albrecht IV. Und ein Spielmann war dabei und der war verliebt in eines der Fräulein vom Hofe und die hat den eigentlich nur dratzt und ärgern wollen und hat dann einen ihrer Ringe ins Wasser einfach geschmissen aus Übermut und hat gesagt, den, wenn du mir bringst, dann werde ich dich lieben. Und das Ganze am Georgenstein, der für die Schiffer ja schon immer das Gefährlichste überhaupt war, wenn man da so rumschiffen hat, mir ist eine ganz gefährliche Stelle und der Spielmann hat es nicht überlebt und ist ertrunken. Und auf einmal war das Fräulein verschwunden und man hat nur noch die Isarnixe gehört, die auf einmal auftaucht und hat immer Tütli-Tü gesagt und hat die Leute gerade bei Nevi in die Isar gelockt. Das war das verwunschene Fräulein.
Also sie ist bestraft worden für ihr
Missverhalten.
Schöne Geschichten aus Bayern über Wassergeister. Vielen Dank. So, dann schauen wir mal noch auf die dunkle Seite des bayerischen Wassers, liebe Astrid. Wir schauen mal in den Sumpf oder in die Auwälder. Was hast du denn da anzubieten?
Ja, Auwälder sind ja was ganz Besonderes, finde ich. Da ist meistens oft neblig, ein bisschen unheimlich. Und es sind besondere Pflanzengesellschaften oder Lebensgesellschaften. Die Umweltfaktoren ändern sich ja ständig. Ist einmal überschwemmt, ist einmal Wasser da, dann ist wieder trocken. Und es sind ganz viele ökologische Nischen. Es ist ganz viel Totholz mit drin, das ja voller Leben steckt. Also eine ganz, ganz große biologische Artenvielfalt und ganz oft eine der letzten Rückzugsräume für bedrohte Arten.
Und weil für viele, viele Tiere.
Weil man nicht hinkommt, weil es eben die Orte sind, die nicht landwirtschaftlich genutzt werden konnten, weil es Schwemmgebiete waren, den man nicht trockengelegt hat. Und inzwischen ist ja zum Glück das Bewusstsein so groß geworden, dass man sie lässt oder gerade wieder unterstützt. Und da gibt es also zwei Hauptauwälder. Das ist einmal die Weichholzaue, weiter unten an den Fließgewässern. Das sind Standorte, die an 100 bis 200 Tage wirklich überschwemmt sind. Da steht das Wasser drin. Und das sind sogenannte Hainsternmieren-Auenwälder. Diese Hainsternmiere, das ist eine so eine kleine Blütenpflanze, eigentlich unauffällig, ist aber eine Leitart. Man findet die also tatsächlich da drin, die kann überschwemmt werden. Und die wächst zusammen mit den Erlen. Mit den Erlen unter anderem, die ganz wichtige Standort Pflanzen von diesen überfluteten Bereichen sind, weil die Schwarzerlen, die können tatsächlich so lang im Wasser stehen, die haben Noppen dran, Korkleisten nennt man das am Stamm, die können über den Stamm atmen und müssen keinen Sauerstoff über die Wurzeln aufnehmen, zwingend, was andere Bäume brauchen und deswegen eben nicht so lang da im Wasser stehen können. Und diese Hainstern-Mieren Auenwälder, die sind relativ selten auch geworden, weil man es einfach abgeholzt hat oder die sind der Flussbegradigung ganz oft auch
zum Opfer gefallen.
Inzwischen ist es schwierig, weil es oft aufgeforstet werden mit irgendwelchen Hybridpappeln oder sowas. Neophyten kommen gerne rein, das Springkraut überwuchert die sehr, sehr häufig, was also sehr nachteilig ist für die heimischen Pflanzen. Aber da findet man natürlich so Tiere auch wie diese blaugrüne Mosaikjungfer, diese kleine Libelle, die so wunderschön türkisen schillernd. Und man findet unter anderem den Kreuzenzian zum Beispiel. Der Kreuzenzian, eine ganz seltene Enziansart bei uns in Bayern. Und der wächst zum Beispiel im Lechauwald bei Unterbergen, entlang des Lechs, wo man nie was gemacht hat dran weiter. Und der Kreuzenzian, der ist unter anderem, also schöner blauer Enzian, heißt auch Modelgeher oder hieß früher auch Modelgeher. Also Geher ist immer der Spieß, also man hat irgendwas gemacht damit. Und der ist wiederum eine Pflanze, ohne die der kleine Kreuzenzian Ameisenbläuling nicht leben kann. Und den kennst du vielleicht, oder zumindest einen anderen Bläuling. Das sind diese kleinen blauen.
Die sind ganz klein und sehr hübsch und sehr intensiv gefärbt.
Ganz, ganz hübsche Falterchen. Und die machen etwas ganz Lustiges, diese Bläulinge. Die heißen eben auch Ameisenbläulinge. Und speziell ist dieser Kreuzenzian Ameisenbläuling. Der braucht als Raupe den Kreuzenzian. Also die Raupen ernähren sich ausschließlich vom Kreuzenzian. Das ist einmal das Erste. Dann werden sich die häuten und verpuppen. Und nach der dritten Häutung im Spätsommer lassen sich diese Raupen da zu Boden fallen von ihrem Kreuzenzian. Und dann kommen Ameisen und schnuppern an denen und denken sich, die riechen ja gut, die riechen ja wie Ameisenlarven. Und dann machen die noch dazu Geräusche wie eine Ameisenkönigin. Dann werden diese kleinen gehäuteten Raupen in den Ameisenbau getragen und den ganzen Winter über gefüttert, weil sie riechen und schnattern wie eine Ameisenkönigin.
Ist das schlau?
Und dann muss aber kurz bevor er schlupft, der kleine Bläuling das merken und geschwind raus aus dem Ameisenbau und dann fliegt er davon.
Also er macht sich vom Acker sozusagen.
Er macht sich
also
vom Acker.
Ein ganz schön schlau Hund, ja? Und ein dicker Hund lässt sich da durchfüttern über den Winter und dann sagt er, verabschiedet er sich auf Spanisch oder auf Französisch oder wie auch immer.
Genau, also eigentlich ein Kuckucksfalterchen, aber ja, der braucht den Kreuzenzian. Wenn es kein Kreuzenzian mehr gibt, dann gibt es auch diesen Falter nicht. Und wer weiß, ob das nicht vielleicht auch auf irgendeine Art und Weise für die Ameisen wichtig ist, den dann wieder drin zu haben.
Das muss so sein.
Weil der Eiweiße bringt irgendetwas.
Es hängt ja in der Natur einfach immer alles mit allem zusammen.
Es hängt alles mit allem zusammen.
Wenn eins verschwindet, geht es dem anderen nicht gut. Das ist immer so.
In der Weichholzaue ist das zum Beispiel ein hochinteressantes Habitat, also diese Lechauen. Und dann gibt es aber noch bei kürzeren Überflutungszeiten die sogenannte Hartholzaue. Also eine Etage weiter oben, wo halt das Wasser nicht immer so viel hinkommt. Das sind dann die sogenannten Stieleichen Ulmenwälder, wo jetzt einmal das grundsätzliche Problem schon wieder ist, dass die Ulmen dem Ulmensterben sehr zum Opfer gefallen sind. Also fehlt schon mal ein Bestandteil. Flächenverluste gibt es natürlich auch durch Ackerflächenflussregulierungen. Das sind Orte, wo man einfach Abholzen hat können, um daraus landwirtschaftliche Flächen zu machen. Aber bei Hochwasserereignissen, bei großen, ist es natürlich unbezahlbar, diese Orte zum haben. Und da zum Beispiel in den Auwäldern an der mittleren Isar oder im Naturwaldreservat im Moser Schütt bei Rennertshofen da in Neiburg, an der Inn- und Untere Alz bei Marktl, da wird man das noch finden. Da sind dann Pflanzen wie der Aaronstab, die Goldnessel, ganz durchlässige Böden auch. Ein Schneeglöckchen hat da noch ein Refugium gefunden, ein letztes, wo es wild vorkommt, also gerade am Innspitz. Da sind Tiere wie der Rosenkäfer, der große, wo man meint, der kann überhaupt nicht fliegen, ja, weil er so rumbrummelt. Es sind besondere Orte, die aber eben sehr, sehr selten geworden sind. Und dort in diesen schönen Wäldern, ich finde, das ist hochinteressant, was da alles für Pflanzen drin vorkommen, weil man weiß, dass 75% von allen mitteleuropäischen Gehölzarten in diesen Hartholzauenwäldern drin sind. Und ich versuche auch immer mit meinen Kräuterkursen einen Hartholzauenwald zu besuchen, weil da können wir wirklich diese gesamten Bäume und Sträucher uns anschauen.
Dann schauen wir noch in den Sumpf, in die Sümpfe, vielleicht ein, zwei besondere oder was da besonders wächst und kreucht und fleucht.
Also Sumpf das sind Feuchtgebiete an Seeufern oder an Teichen mit ganz schlammigen Böden, wo sich aber kein Torf bildet, sondern wo es einfach nass bleibt. Das ist Es sind Sumpfpflanzen und es können Röhrichtpflanzen sein oder was im seichten Wasser ist, ein Froschlöffel, irgendein Tannenwedel. Dann gibt es so Nassbodenpflanzen, der Wolfstrapp, der mag einfach die nassen Böden. Oder Feuchtbodenpflanzen, wie der Baldrian, der eher da steht, wo es nass ist. Und ein sehr schöner Sumpf, den ich mag, das wissen meine Kräuterkursler auch, mit mir steht man irgendwann immer da. Sumpf. Ich weiß auch nicht, das geht von ganz allein. Mein Mann hat auch schon festgestellt, ich bin ein Sumpfsuchgerät, was er wirklich ganz lieb meint, aber das passiert in Schottland einmal, wenn wir irgendwo wandern. Wir stehen ja mittendrin in der Letten. Was mir so gut gefällt, sind die Taubenbergsümpfe. Der Taubenberg, da meint man ja, das ist nur so ein Waldhügel. Da war es ja so interessant, weil da ja das Wasser herkommt von München. Und er war eigentlich im 19. Jahrhundert noch gar nicht so stark bewaldet wie jetzt. Es sind einige Quellen dort, wie das Nüchternbrunn zum Beispiel, eine alte Heilquelle bei Augenleiden, wo ja früher das Wasser aus den Wundmalen Christi rauskommen ist, was man dann geändert hat, weil es die Leute doch ein bisschen merkwürdig fanden offensichtlich. Aber da ist ein ganz kühles Klima. Wir haben viel Nebel, viele Starkregenfälle. Das ist also schon Anfang des 20. Jahrhunderts bekannt gewesen, dass da so viele Starkregenfälle sind. Deswegen haben wir auch versucht, das aufzuforsten. Mit Tannen übrigens. Es ist eine der bekannten Tannenwuchsorte von der Weißtanne im Bayerischen Oberland, die wir gar nicht so häufig haben. Aber das sind echte Tannenwälder. Und man hat gewusst, wenn da ein Wald ist, dann machen diese Starkregenereignisse, die einfach bedingt sind durch die Topografie, durch die Verhältnisse, weil es einfach vor den Alpen vorgelagert ist, dann schwabt er dann das nicht die ganze Erdkrumme runter in die Quellfassungen rein, die sie ja fürs Münchner Wasser brauchen. Und es sind, wie gesagt, viele Quellen auch da oben. Und eben diese Quellaustritte, die verteilt sind teilweise, die geben diese Sümpfe. Es sind Streuwiesenkomplexe, aber eben auch diese Taubensteinsümpfe. Und da wächst unter anderem die Sumpfscharfgarbe. Die Sumpfscharfgarbe, Achillea ptarmica heißt die. Achillea sind die Schafgarben. Und ptarmica, das ist die, wo man niest. Man hat die früher als Niespulver hergenommen. Bei Erkältungen, man hat die Blätter eingerieben, bei Insektenstichen auch. Klar, wo die ist, sind nämlich viele Mücken, immer diese Sümpfen. Und diese Pflanzen wehren sich durch irgendwelche ätherischen Öle dagegen. Und auch wenn man das einreibt, dann merkt man richtig, es ist so stechend scharf. Auch da muss man niesen. Wunderschöne kleine Pflanze, gelb blühend, also in der weißlich-gelb und blüht jetzt immer noch. Man kann es immer noch am Taubenstein finden da oben. Mhm. Also schöne Pflanzen. Was auch noch blüht übrigens, habe ich zufällig gesehen, gerade das Sumpfblutauge. Es ist ein kleines Rosengewächs, hat eine so dunkellilane Blüte, einzelne, und bildet einen wunderschönen Kontrast zu dem gelblichen Weiß von der Sumpfscharfgarbe und dem Dunkel des Sumpfes außenrum.
Sagst du Sumpf, sagst du Filz oder Moos? Was sagst du?
Ich sage eigentlich eher Moos.
Moos, gell?
Moos. Ich sage, bei mir ist das ein Moos, wobei es aber auch ein Moor sein kann.
Ja. Also Moos kann auch. Moos kann auch ein Moor sein, ein Filz?
Ein Filz kann auch ein Moor sein. Ein Filzen, ich glaube, das wird relativ regional auch verschieden verwendet. Und dann sagt man die und die Filzen und Bernrieder Filz, was ja auch ein Moor ist. Oder irgendein Moos, Murnauer Moos ist auch ein Moor. Ja. Moor sagt man eigentlich eher weniger in Bayern. Eigentlich, wenn man drüber redet, ist es ein Moor, ein Hochmoor. Aber tatsächlich weniger diese echten Moorgebiete. Bei Fulzen zum Beispiel, am Bernriederfilz am Starnberger See, bei mir in der Nähe, da gibt es noch was Schönes, und zwar eine schwarze Lacke. Und diese schwarzen Lacken, die sind auch typisch für diese Moorgegenden, ja, das Dunkle überhaupt.
Also Lacke von Lache?
Lacke von Lache, ja.
Wort Lache. Von, ein Lacher.
Ja, genau.
Ein Lacher, sagt man uns.
Genau.
Ein Drecklacher.
Drecklacken. Das war eigentlich das Gleiche. Und das sind eben diese ganz dunklen Gewässer, die auf ihre Art sehr geheimnisvoll oft sind. Es gibt ein paar schwarze Lacken tatsächlich in Bayern, unter anderem im Pinzgau, im Steinernen Meer, also an der Grenze zum Pinzgau, oben am Kerlinger Haus in der Nähe. Da ist eine schwarze Lacke in so einem kleinsten Moorgebiet oben im Steinernen Meer. Aber eben im Bernriederfuiz ist diese schwarze Lachen da beim Nussberger Weiher. Und da erzählt man sich auch, dass also schon viele Tote darin ruhen sollen und viele Moorleichen da einst waren. Und was ich so schön finde, genau rund um diese schwarze Lache, da habe ich das einzige Mal bei uns in Bayern die Zwergbirke gefunden. Die Zwergbirke ist ein Eiszeitrelikt, da gibt es nur wenige Standorte. Das schaut eigentlich aus wie eine große Birke, nur die Blattl sind ganz rund und sie wächst nicht höher als 30 cm. Die macht eine wunderschöne Herbstfarbe, Knallgold, also nicht das gedämpfte Gold, sondern richtig gold, leuchtend und ein bisschen rot dazu manchmal. Das ist das, was Skandinavien so schön rot färbt.
Aha,
das ist diese Farbe, also die ist ganz oben eben in Europa und bei uns. Es heißt, dass einst der Herrgott damit ausgepeitscht wurde und deshalb darf sie nicht größer werden. Aber es ist eben eine der wichtigsten Pflanzen im Norden und als Eiszeitrelikt steht sie auch bei uns und gefällt mir sehr, sehr gut.
Dann schauen wir noch ein bisschen auf den Namenstag. 27.09., da haben wir die Hiltrud von Lissis.
Ja, die heilige Hiltrud von Lissis. Ich muss gestehen, also sehr nah bekannt war sie mir bislang nicht. Aber ich habe was Schönes gefunden. Wenn Hiltrud im Kalender steht, wird noch einmal Gras gemäht. Das passt. Ich habe mich gestern auch gesehen, dass viel gemäht haben und garantiert heute auch nochmal.
Ja.
Also haut hier. Und außerdem, und morgen würde dann der heilige Wenceslaus kommen. Und da heißt es, kommt Wenceslaus mit Regen an, werden wir Nüsse bis Weihnachten haben. Das heißt also, wenn es regnet, dann verregnet es die Ernte und dann langer
die Nüsse. Sind die an Weihnachten aus?
Dann sind die aus.
Ja.
Dann sind die aus und die Walnüsse haben wir ja eigentlich länger. Die Walnüsse, die ja erst seit 200 Jahren etwa wieder bei uns sind, dank dem, dass es wärmer wird. Vorher war es denen zu kalt. Da gab es es nur in Italien, die welsche Nuss, die Walnuss. Aber wenn man nur weiter zuvor gehen, dann gab es bei uns tatsächlich auch schon. Also vor 9000 Jahren weiß man, dass sie als Nahrungsmittel genutzt wurden und vor der Eiszeit gab es bei uns in Mitteleuropa auf jeden Fall Walnüsse hier. Es gab Magnolien, es gab Edelkastanien und diesen amerikanischen Amberbaum, der wiederum diesen Indian Summer macht.
Da sind wir eh noch gespannt, gell, was durch die doch zunehmend bemerkbare Erwärmung sich da noch tut in der Pflanzenwelt bei uns.
Da tut sich momentan schon sehr viel. Das sieht man auch, wie viel noch grün ist, wie viele Pflanzen noch blühen. Ich finde jetzt, die Wachstumsperiode geht jetzt mehr in den Herbst hinein. Man findet viel länger was. Was natürlich auch wieder schwierig ist auf der anderen Seite für viele Insekten, weil die noch so aktiv sind, dass die zu ihrer Winterruhe kommen. Aber ich denke, die Natur wird es für sich einen Weg finden und irgendwie wird die Natur dann ausschauen. Da braucht man nicht diskutieren, warum es ist, weil es ist ja da. Und ich finde es spannend, was die Natur im Einzelnen daraus macht und was sich da für neue Wege auftun.
Manches wird gut sein, manches leider nicht. Das wissen wir auch.
Genau.
Schau mal auf den 11.10., 11. Oktober, da bist du wieder da. Und da geht es dann um das Thema Herbstkräuter.
Da ganz sind wir dann spannend, schon im Herbst. Momentan haben wir noch ein bisschen Spätsommer, vielleicht ein bisschen Frühherbst. Aber dann haben wir wirklich Herbst. Und es ist eine sehr spannende Zeit, gerade wenn es vielleicht noch ein bisschen warm ist.
Dann freuen wir uns schon auf die nächste Runde, liebe Astrid. Also dann geh raus, musst nicht schwimmen gehen heute, aber vielleicht, wenn Zeit hast, an ein Wasser. Wäre doch bei dem Wetter
ein sicher Wasser eine gute Empfehlung. Ein Wasser entlang laufen, ich glaube, da habe ich Lust. Bei dem schönen Wetter. Vielen Dank fürs Dasein und einen wunderschönen Spätsommer- und Frühherbsttag.